Herzlich willkommen in meinem Würdewei-Podcast. Mein Name ist Marietta Ullmann und in meiner Arbeit dreht sich alles rund um die Kraft der femininen Würde. Denn ich bin der tiefsten Überzeugung, dass feminine Würde das Potenzial hat, unsere Welt aus den patriarchalen Angeln zu heben. Und das glaube ich sowas von. Heute habe ich eine ganz würdestarke Frau zu Gast, nämlich Katharina. Katharina habe ich kennengelernt, weil sie in meiner ersten Würdevibe-Ausbildungsrunde war. Und innerhalb dieser Zeit ist sie einen richtig krassen Sichtbarkeitsmove gegangen und hat unter anderem einen Schritt gewagt, den sie mittlerweile auch öffentlich gemacht hat, nämlich, dass sie ihre Kinder aus der Schule bzw. aus dem Schulzwang genommen hat. Das heißt, wir reden heute über das Thema alternative Bildungswege. Und es ist mir vorweg ganz wichtig, dass das ein Thema ist, was in Deutschland natürlich, wir sind uns beide dessen bewusst, sehr besetzt ist. Über das Freilernen, das Unschooling, das Homeschooling und um all die Diversität zu reden, rund um das Thema Schule außerhalb vom Tellerrand, den wir in Deutschland leider haben, über dieses Thema zu sprechen, bedeutet sehr viel Mut. Und ich bin Katharina übelst dankbar, dass sie den Mut hat, als Stadträtin über das Thema Freilernen zu reden. Wir werden in diesem Podcast tatsächlich auch politisch, was eigentlich unser beider Anliegen gar nicht ist, denn wir sind sehr froh, dass unsere Arbeit außerhalb von Politik stattfindet, aber das Thema, viele unserer Themen sind einfach sehr politisch. Das heißt, wir werden politisch und wir freuen uns beide, wenn ihr uns einen wertschätzenden und einen würdestarken Kommentar da lasst. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Katharina. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich habe heute eine wunderbare Frau zu Gast. Katharina kenne ich jetzt seit einem Jahr. Katharina, du warst bei mir in der Würdevibe-Ausbildung und innerhalb dieser Zeit ist Katharina einen absolut krassen Sichtbarkeitsmove gegangen. Mit ganz vielen Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast. Unter anderem eine, über die wir heute reden. Aber möchtest du dich vorher erstmal, sollte es hier auch nur eine einzige Person geben, die dich nicht kennt, dich in deinen Worten vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Wirken?
Super, super gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Und einmal ganz kurz zu mir. Ich finde das immer super schwer zu sagen, wer bin ich? Weil, also ich weiß, dass ich 35 Jahre alt bin, Stand heute. Ich weiß, dass ich zwei wundervolle Töchter habe und einen ganz großartigen Ehemann und wir ein ganz tolles Familienleben kreieren dürfen. Aber wer ich so wirklich bin, das weiß ich nicht. Also ich lege mich da auch gar nicht mehr so wahnsinnig fest. Ich sage mal, ich werde es dann rausfinden, wenn ich groß bin. Schauen wir mal, was noch so alles wird, was noch so alles entstehen darf. Und aktuell ist es so, dass ich ganz, ganz viele Familien, vornehmlich Frauen, aber auch Männer begleite, wenn es im Thema Elternschaft geht, wenn es um das Thema Scham geht, um das Beschämtwerden, um das sich selbst schämen und wenn es darum geht, individuelle, eigene Wege für sich selbst als Familie zu kreieren. Da wir in einer Gesellschaft leben, die gerne nach Durchschnittswerten beurteilt und ich die Erfahrung machen darf, dass es den Durchschnittsmenschen einfach nicht gibt, das Durchschnittskind einfach nicht gibt. Es existiert nicht. Und zusätzlich dazu, oder ich wirke viel durch Instagram. Ich habe einen Instagram-Account. Und als ich damals mit Würdevibe anfing oder sogar noch vorher, ich habe ein Würdegold, einen Kurs von dir absolviert. Und in dem Würdegold durfte ich das erste Mal meine Würde groß werden lassen. Und ich bin direkt all in gegangen, da ich ein Mensch bin, die Dinge entweder ganz oder gar nicht tut. Und dann dachte ich mir, machen wir es gleich richtig, wenn jemand sagt, und ich bin so ein Gefühlsmensch, ne? Ich habe dich nicht gekannt, ich habe dich einfach nur gesehen und dachte mir, wer bist du? Ich kaufe das mal, ich schaue es mir an. Und direkt im ersten Live bin ich volle Pulle eingestiegen, sodass ich Rotz und Wasser heulend auf einer fremden Dachterrasse saß und gemerkt habe, was passieren wird, wenn ich das einmal rauslasse. Und ich habe mich mein Leben lang geschämt für alles und jeden und überhaupt. Und deswegen ist Scham heute mein großes Thema.
Ja.
Und dann wusste ich, scheiße, das wird eine Nummer. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich all in. Und dann bin ich letztes Jahr im Oktober mit Social Media all in gegangen. Ich habe Stand heute 144.000 Follower, glaube ich. Ich habe mein Online-Business gestartet. Ich habe mich selbstständig gemacht. Und das große Thema, das wir heute hier besprechen, ist, ich bin den Weg gegangen, dass ich aufgehört habe, meine Kinder zu zwingen, in die Schule zu gehen.
Ja.
Gegen ihren Willen. In Deutschland, in Bayern. Und ich bin nicht ausgewandert.
Und du bist Stadträtin. Das finde ich.
Und ich bin amtierende Stadträtin.
Was für eine unglaublich attraktive Mischung, liebe Katharina.
Ja. Ja, genau.
Ja, das ist auch der Grund.
Und das ist eine Hausnummer.
Ja, und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Was ich an dir sehr schätze, und ich glaube, das ist etwas, was wir in dieser Zeit unglaublich brauchen, ist, du sprichst offen über Scham, du sprichst offen über deinen Weg, ohne dogmatisch zu werden. Ich glaube, gerade beim Thema Elternberatung wimmelt es, genauso wie in anderen Bubbles, Ernährungsberatung, was weiß ich für Beratung, wimmelt es von Beratungen, die den einen Weg als richtig vorgeben. Und du hast es gerade so schön gesagt, den durchschnittlichen Mensch gibt es nicht. Also ich bin zumindest keiner und du wahrscheinlich auch.
Ich auch nicht.
Also sind wir schon mal zwei. Und ich finde, es ist so schön, offen über Scham zu reden, auch beim Thema Elternschaft und auch beim Thema Scheiße, mein Kind passt nicht in die vorgegebene Schublade. Wie viele Eltern versuchen jahrelang alles, damit das Kind endlich so funktioniert, wie es zu funktionieren hat, laut Lehrplan, laut Lehrbuch, laut Arzt, laut wer auch immer das sagt, die Schwiegermutter oder die eigene Mutter. Und ich finde es so großartig, dass du Eltern darin bestärkst, ihren Weg zu finden. Du gibst jetzt deine Kinder gerade, also deine Kinder müssen gerade nicht in die Schule gehen. Und ich finde, es ist aber auch toll, darüber würde ich heute noch ein bisschen tiefer reden, dass auch da kein Dogmatismus im Hintergrund ist. Dass du also jetzt nicht jeden Elternpaar empfiehlst, gib dein Kind ja nicht in die Schule, das verkommt oder was weiß ich. Ja. Wie ist denn da gerade dein Eindruck? Kommen viele Eltern zu dir, deren Kinder Probleme in der Schule haben?
Massiv viele. Ganz, ganz, ganz viele. Immer wenn ich das Thema Schule anschneide in meinen Instagram-Inhalten,
ja.
Also mir schnürt sich immer wieder mein Herz zusammen, wenn ich die Nachrichten lese, die ich dort lese. Auch im Sinne von, du bist ja viel unterwegs im Thema struktureller Gewalt.
Ja.
Und das nehme ich hier auch sehr, sehr oft wahr. Ich nehme unfassbar viel Angst wahr bei den Eltern. Die haben eine solche Angst davor, dass wenn sie ihre Kinder schützen, ihnen ihre Kinder genommen werden. Das ist die Nummer eins Angst der Eltern. Die Nummer eins Angst. Und das war auch meine Nummer eins Angst.
Meine auch. Und das muss ich ja
meine Kinder,
ich muss mal hier einhaken. Ich kriege mich gerade Gänsehaut. Das muss ich ganz groß fett unterschreiben. Das ist aus meiner Sicht nach wie vor, und ich gehe den Weg schon richtig lange, die Grundangst. Scheiße, wenn ich für mein Kind einstehe, wird es mir weggenommen. So.
Ja.
Entschuldigung. Weiter.
Ja. Und ich weiß noch, als ich vor Monaten entschieden habe, also meine große Tochter, die wird 14 im September und die hat 8 Jahre lang die Schule besucht und die hat 8 Jahre lang unter der Schule gelitten wie ein Tier. Wirklich, die hat gelitten und ich habe ihr dabei zugeschaut und ich habe gar nicht wahrgenommen, dass ich die Möglichkeit hätte, für mein Kind da zu sein, weil ich selber in meinen Gedanken so, ja klar, Schule ist halt ein Muss. Also da gibt es gibt gar keine Alternative. Es gibt gar keine Möglichkeit, mein Kind irgendwie anderweitig zu schützen oder sonst irgendwas. Ich habe gar nie den Horizont gehabt, überhaupt die Möglichkeit nur zu denken. Und es war immer ein, du musst halt, du musst halt, du musst halt. Und irgendwann ist einem aus meinem du musst halt ein Halt, musst du geworden. Und diese drei Worte in einer anderen Reihenfolge haben extrem viel mit mir gemacht. Und als ich wirklich angefangen habe, meine Kinder, und ich meine, das ist ja ein Weg, das ist eine Entwicklung, das ist bei mir nicht von heute auf morgen passiert, sondern dadurch, dass ich immer mehr meine Kinder als vollwertige, ebenbürtige, mündige, junge Menschen wahrgenommen habe und immer mehr gehört habe, was sie sagen. Mein Kind hat mir jeden Tag gesagt, sie hat es mir ins Gesicht geschrien, nicht nur durch ihre Worte, auch durch ihr Verhalten. dass sie leidet, dass es ihr nicht gut geht. Meine Tochter hat sogar selbstverletzendes Verhalten an den Tag gelegt. Die hatte keine Nägel, die hat keine Fingernägel gehabt, keine Fußnägel. Die ganze Haut an ihren Händen, an ihren Fingern war aufgerissen durch den Stress, der einfach entstanden ist. Nicht, weil alle in ihrer Schule böswillig sind. Das möchte ich damit wirklich auch immer noch mal betonen und das werde ich heute in der Folge immer wieder betonen. Es geht nicht darum, dass alle Menschen in Schule böse sind und Menschen, die in Schule arbeiten, böse sind. Und es geht nur darum, dass Kinder in Schulen gequält werden. Überhaupt nicht. Es gibt großartige Schulen und es gibt Kinder, die fühlen sich total wohl in der Schule und die gehen super gerne in die Schule. Und genau diese Kinder sollen bitte unbedingt weiter zur Schule gehen und sich dort wohlfühlen. Ich bin selbst gern zur Schule gegangen. Ich war ein Kind, das gern zur Schule gegangen ist. Ich habe gerne in der Schule gelernt, ich habe gute Noten geschrieben und Schule fiel mir sehr leicht. Ich war da gerne. Meine Tochter, meine Große, hat von Tag 1 gelitten. Und ich habe 8 Jahre gebraucht, um es wahrzunehmen. Und meine kleine Tochter, die jetzt nur 2,5 Jahre aktiv beschult wurde im Sinne von du musst halt, hat auch gelitten. Das Spannende ist, wenn wir von Kindern sprechen, die unter Schule leiden, dann denken wir ganz oft an Kinder, die Mobbing-Erfahrung haben,
ja,
die sich verletzen und die schlechte Noten schreiben. Schlechte Noten finde ich sowieso schon so ein bisschen schwierig. Also die Noten schreiben, die sie belasten, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja? Und bei meiner großen Tochter ist all das eingetreten. Meine große Tochter war erst sehr, sehr gut in der Schule, hat dann angefangen, Mobbing-Erfahrungen zu machen, die sich natürlich auf ihre schulischen Leistungen ausgewirkt haben. Sie hat dann ein Jahr auch fast gar nicht am Unterricht teilnehmen können. Sie war dort, sie war in der Schule, aber sie hat nichts aufnehmen können, weil sie so sehr in dieser Geschichte war, in der sie sein musste, dass sie ja gar keine Sicherheit hatte, irgendetwas aufzunehmen. Also wenn wir von einem regulierten Bereich sprechen, dann war der niemals da bei meinem Kind in den letzten 8 Jahren, immer wenn Schule war. Und auch Ferien haben nie ausgereicht, um das zu resetten, weil sie kam gar nicht erst runter. Selbst wenn vielleicht in den 6 Wochen irgendwann mal ein Nullpunkt entstanden ist, fing das nächste Jahr an.
Ja.
Meine zweite Tochter war nach außen hin genau das Gegenteil. Meine zweite Tochter ist extrem beliebt in ihrer Klassengemeinschaft, war extrem beliebt bei ihren Lehrkräften, wirklich sehr beliebt, Klassensprecherin, nur Einsen und Zweien, ohne zu lernen, ohne Aufwand, ohne Effort. Und als sie mitbekommen hat, dass wir entschieden haben, unsere Kinder nicht zu zwingen, es ist die freiwillige Entscheidung. Also meine Kinder sind auch an ihren Schulen angemeldet, ganz wichtig. Ich möchte das gerne sagen. Meine Kinder dürfen jederzeit in die Schule gehen. Sie dürfen es jederzeit entscheiden, zur Schule zu gehen. Ich möchte ihnen das auf keinen Fall, also das ist nicht meine Entscheidung. Das ist nicht mein Dogmatismus auch hier. Ich finde es so wichtig, dass ich meinen Kindern nur ihre Entscheidungshoheit zurückgegeben habe, die ich ihnen vorher genommen habe, die eigentlich immer bei ihnen lag. Aber ich habe sie ihnen genommen, weil ich dachte, naja, ich weiß es besser und Schule muss halt sein.
Mhm.
Und als meine kleine Tochter, die kam dann zu mir und hat gesagt, Mama, heißt das, Schule ist freiwillig? Und habe ich gesagt, ja, das heißt, dein Schulbesuch ist freiwillig. Und meine kleine Tochter, die überall Einsen hat, und überall beliebt ist und Klassensprecherin war, hat gesagt, ich setze keinen Fuß mehr in diese Schule. Weil Schule tut Kindern nicht gut. Meine Freunde sind nicht meine Freunde in der Schule. Und da kommen mir gleich die Tränen, wenn ich nur daran denke. Weil sie gesagt hat, meine Freunde in der Schule sind so viel aggressiver. Und die sind gemein. Und es geht nur darum, wer cool ist oder wer irgendetwas hat. Ich glaube, Schule ist nicht gut für Kinder, Mama.
Krass. Ja.
Und das war, und mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich saß wirklich hier an diesem Schreibtisch und als ich wusste, ich gebe meinen Kindern die Entscheidungshoheit zurück, ich habe so Angst gekriegt. Ich habe so Angst gekriegt, weil ich mir dachte, oh mein Gott, übermorgen steht hier die Polizei, nimmt meine Kinder in Gewahrsam und nimmt sie mir weg.
Ja. Und das möchte ich einfach mal sagen, das ist einfach so krass. Ich bin ja auch viel außerhalb Deutschlands und ich wünschte manchmal, ich würde nach Deutschland bringen, die Perspektive, die man in anderen Ländern haben kann, über die Freiwilligkeit von Schule. Wie viel einfacher sich auch, also der Stress, den du beschreibst, gerade deiner jüngeren Tochter, ich war übrigens auch so eine Kandidatin, du hättest mir never angesehen, wie ich neide. Absolut niemals perfekte Masking. Ich habe das alles super gemacht. Und hat auch mein Professor gesagt, gerade an Schulen für Verhaltensstörungen landen die, wo man offensichtlich sieht, sie leiden. Wer dort nicht landet, jedenfalls in den seltensten Fällen, sind Kinder, die leiden manchmal noch viel stärker. Und ich habe ein Glück bereits im Studium über den Tellerrand des deutschen Schulsystems blicken können. Das war mein Ass im Ärmel, als ich den Weg mit meiner Tochter von Anfang an ja gegangen bin. Nur diese Angst in Deutschland, die haben so viele Mütter. Ich würde mal sagen, mehr Mütter als Väter, haben natürlich auch Väter, aber ich habe das Gefühl, das ist auch irgendwie so ein Problem der Mütter so. Jemand kommt in mein Zuhause und dringt da ein und ich habe vielleicht noch kleine Kinder, bin schutzbedürftig. Und ich finde es sau wichtig, dass, als ich diesen Weg eingeschlagen bin, meine Tochter wurde schulpflichtig 2016, war also alles noch vor Corona, war das in Deutschland noch undercover. Übers Freilernen zu sprechen, hatte was höchst Bedrohliches, ne? Also so, ist sowas verstecken. Dann kam Corona und plötzlich wurde allein das Wort Homeschooling populär. Plötzlich wissen Menschen, was das ist, aber dann hatten wir alle so einen Hoffnungsschub von endlich. Und jetzt ist es aber so gekippt. Jetzt gibt es da irgendwie so ganz viel neue Problematiken hin zu, okay, wenn du dein Kind nicht in die Schule gibst, bist du rechts. Oder was weiß ich, es gibt so verschiedene Spaltungen, auch in der Freiliner-Bubble, das muss ich mal so sagen. Und was ich an dir schätze, ist, dass du null dogmatisch dieses Thema gehst, sondern es ist halt der für euch stimmige Weg. Und dass du ihn aber als amtierende Stadträtin gehst, offensiv, ohne dich zu verstecken, finde ich spannend, weil ich muss dazu sagen, ein Kind aus der Schule zu nehmen, bedeutet sehr oft ja nicht, dass die strukturelle Gewalt und das Leid aufhört. Also auch meine Kinder haben stark gelitten unter dem, allein du gehst zum Zahnarzt. Und in welche Schule gehst du? In welche Klasse gehst du? Immer dieses, scheiße, wir gehen nicht in die Schule, mit uns stimmt was nicht. Das ist ja auch nicht frei. Das heißt also, ein Kind aus der Schule zu nehmen in Deutschland, heißt ja nicht, das Kind ist frei. Das Kind ist wieder mit neuer Ausgrenzung und Beschämung konfrontiert. Und ich glaube, der Weg, den du gerade gehst, ist ein sehr spannender, nämlich in Kooperation mit der Schule, im völligen Offenlegen deiner Beweggründe. Nichts wird verheimlicht. Und ich finde den Mut, darüber gerade zu sprechen, auch hier in dem Podcast von dir, auch wenn du ja die Angst hattest, scheiße, es kommt die Polizei, den finde ich besonders. Wie kann das, woher nimmst du den Mut, woher nimmst du den Mut, diesen Weg so offen zu gehen? Also, weil du hattest ja die Angst auch. Ist ja nicht so, dass du dich nicht geschickt hast. Ja. Du warst ja nicht von Anfang an so, oh, alles easy.
Nein. Nein. Ich habe auch die ersten 2 Wochen oder so, habe ich uns versteckt. Ne? Also hatte ich erst so den Eindruck, okay, wir dürfen uns jetzt vielleicht auch gar nicht so frei bewegen. Und es ist aber ganz schnell passiert. Deswegen, ne, ich bin so diese Person ganz oder gar nicht.
Ja.
Aber genau darum geht's doch. Es geht doch genau darum, dass meine Kinder mündig sind, dass meine Kinder entscheiden dürfen und dass meine Kinder in einer Welt leben, in der sie nicht gezwungen werden dürfen. Punkt.
Ja.
Und meine Kinder gehen extrem. Und meine Tochter, die, vor allem die Kleine, die Große darf sich noch erholen. Ja, also die hat einfach 8 Jahre Beschulung hinter sich. Die hat 8 Jahre öffentliche Beschämung hinter sich. Die hat 8 Jahre Schwierigkeiten, Mobbing und was weiß ich. Die will erstmal ihren Frieden. Und den hat sie sich jetzt auch verdient in dem Sinne. Also na, Frieden muss man sich nicht verdienen, aber sie darf jetzt einfach erstmal für sich sein und sich sortieren und sich kennenlernen, weil da hatte sie keine Zeit zu. Meine Kleine, die nur so kurz beschult worden ist, ist da auch sehr schnell wieder raus und sagt, Mama, ich darf wieder ich selbst sein. Und die ist ganz schnell wieder zurückgekommen. Und die ist eine, die ist extrem offen und die läuft mit mir durch die Stadt. Und das Spannende ist, wir werden nie gefragt, warum sind die Kinder nicht in der Schule? Ich habe diese Frage noch nie gehört. Wir machen einen Termin beim Kieferorthopäden. Ah ja, da ist ja ihre Tochter in der Schule. Sag ich, nee, die kann auch vormittags, die geht nicht zur Schule. Okay, und dann setzen die den Termin. Wir werden nicht gefragt, weil ich entschieden habe, wenn wir diesen Weg gehen, dann gehen wir den. Nicht im Kampf, nicht im Verstecktsein, nicht aus einer Opferrolle heraus, sondern wir gehen den, weil es ja darum geht, dass ich hinter meinen Kindern stehe, die frei entschieden haben, wie sie ihr Leben gestalten. Mhm. Und wenn meine Tochter dann auch, die Kleine hat einen Termin mit ihrer Rektorin ausgemacht, 4 Monate später. Über mich natürlich. Aber sie hat gesagt, Mama, ich würde gerne in den Englischunterricht gehen, da ich sehr gerne Englisch lerne. Weil sie jetzt gesagt hat, nachdem sie nicht zur Schule gegangen ist, hat sie gesagt, ich kann endlich so viel Englisch lernen, wie ich will. Und dann hat die 4 Stunden am Tag Englisch gelernt. Wie eine Irre mit ihren 8 Jahren. Und kann Englisch sprechen auf dem Niveau einer Gymnasialschülerin, wenn man das jetzt vergleichen möchte. Weil sie sagt, ich kann endlich so viel lernen, wie ich will, über ein Thema, das mich interessiert. Also, und dann habe ich gesagt, dann lern Englisch. Lern so viel Englisch, wie du willst. Mach es, wenn es dir so viel Spaß macht. Und dann hat sie gesagt, also den Englischunterricht, den vermisst sie ein bisschen, da wird sie gerne hin. Und dann ist sie zu ihrer Rektorin und hat gesagt, also ich würde gerne in Englisch gehen. Und Sport finde ich eigentlich auch ganz cool. Und dann hat die Rektorin gesagt, dann machen wir das so. Dann gehst du in Englisch und dann gehst du in Sport. Und jetzt geht sie in Englisch und in Sport. Und heute geht sie noch zum Theater mit. Und ich bin halt jeden Tag im direkten Austausch mit den Fachlehrkräften und sage, sie kommt nicht. Das ist extrem anstrengend. Wir sind extrem unbequem für dieses System. Gleichzeitig stehe ich hinter meinem Kind. Und wenn mein Kind sagt, das möchte das gerne, dann bitte tu das. Dann gestalte. Dann trau dich, dann versuch es wenigstens. Mehr als nein kann nicht passieren. Mehr als, dass dir die Schule sagt, du darfst nicht kommen in Englisch, wenn du nicht auch alle anderen Fächer besuchst, kann ja nicht passieren. Was soll dir geschehen? Und das ist der Grund, weswegen ich dann entschieden habe, nein, wir verstecken uns nicht, weil wir tun nichts Schlimmes. Ich werde niemals, niemals sagen, ich bin gegen die Schulpflicht. Ich bin nicht gegen die Schulpflicht. Schule ist so ein wichtiger Bestandteil für unsere Gesellschaft, hat einen hohen integrativen Wert, hat einen hohen gesellschaftlichen Wert. Nicht jede Familie ist sicher für Kinder. Es gibt so oft Fälle, dass Kinder in die Schule gehen, weil sie dort in Sicherheit sind vor Gewalt. Es gibt viele Fälle, wo Kinder wirklich gerne in die Schule gehen. All das ist wichtig. Ich werde niemals predigen, was der richtige Weg für andere Leute ist. Und ich möchte nicht, dass plötzlich alle frei lernen. Das ist gar nicht der Fall. Weil das ist immer eine Individualentscheidung. Mhm. Und diese Entscheidung wird gefällt von Kindern, aber auch den Eltern. Wir müssen das als Familie halten können. Mhm. Und was können wir als Familie halten und was können wir nicht als Familie halten? Das ist so individuell.
Jetzt ist ja das Problem der Schulpflicht, dass es ja nicht freiwillig ist. Also die Schulgebäudeanwesenheitspflicht sagt ja eigentlich, du musst dahin. Weswegen ja die Bildungspflicht eine Freiheit bringen würde.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, du bist nicht gegen Schulpflicht, wie kann eine Schulgebäudeanwesenheitspflicht für dich aussehen mit Freiwilligkeit? Also das ist ja doch keine Pflicht.
Ich glaube, also ich persönlich kann nur von mir sprechen. Ich sehe es aus 2 unterschiedlichen Sparten. Es gibt die Schulpflicht oder auch die Schulgebäudeanwesenheitspflicht. Es gibt aber auch das Recht meiner Kinder, nicht gezwungen zu werden. Und wenn ich Zwang ausübe, indem ich mein Kind unter Druck setze, indem ich es bedrohe, indem ich sage, sonst passiert XYZ, sonst kommt die Polizei, das sind Formen von Gewalt, die ich nicht bereit bin einzusetzen gegen meine Kinder. Und wenn wir, ich möchte gar nicht großartig auf Paragraphen herumreiten, weil es gibt die Schulgebäudeanwesenheitspflicht und es gibt die Schulpflicht. Gleichzeitig Schulgesetze sind, soweit ich weiß, von Bundesland zu Bundesland in Deutschland unterschiedlich, weil wir ja so einen Bildungsföderalismus haben. Schulgesetze sind nicht überall identisch. Was wir definitiv auch haben, ist das Recht der Kinder auf Gewaltfreiheit. Und Gewaltfreiheit bedeutet hier nicht nur physische Gewalt, also Kinder dürfen nicht nur nicht geschlagen werden oder gezüchtigt werden, sondern Kinder dürfen auch nicht bedroht werden oder unter Druck gesetzt werden. Also emotionale und seelische Gewalt ist ja genauso von der Gewaltfreiheit eingeschlossen, meines Verständnisses nach.
Meines auch.
Und dementsprechend,
das, was viele Jugendämter eben nicht akzeptieren müssen, wir viele Familien eben nicht diese Erfahrung mit der Schule gemacht haben, sondern da kommt sofort zack. Also es gibt ja leider auch Fälle, wo das nicht klappt mit der Freiwilligkeit.
Klar, klar, auf jeden Fall. Und hier denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, unterschiedliche Aspekte zu beleuchten. Weil wir haben eine Schulpflicht, die ist Sache des Schulamtes. Das Jugendamt ist nicht zuständig für die Einhaltung der Schulpflicht, sondern das Jugendamt kommt ja, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht oder auch um Sorgerechtsgeschichten. So. Jetzt haben wir einmal die Schulpflicht und einmal Kindeswohlgefährdung. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Ich denke, es ist extrem wichtig, auch für Eltern und für Kinder zu wissen, welchen Weg wir hier gehen. Weil eine Kindeswohlgefährdung entsteht ja in dem Sinne dann, wenn Eltern Kinder von Bildung abhalten, was ich nicht tue. Weil meine Kinder, und das ist auch etwas, was ich immer wieder öffentlich mache und was ich sogar beweisen kann, da meine Tochter den Englischunterricht, den Sportunterricht, phasenweise den HSU-Unterricht besucht, weil sie das möchte. Weil sie das gerne möchte und die Schule kommt ihr dort entgegen. Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Nicht jede Schule wird das wahrscheinlich machen. Gleichzeitig habe ich trage Sorge dafür, dass meine Kinder alle Wege offen haben. Ich bin nicht dagegen, dass meine Kinder zur Schule gehen, sofern meine Kinder freiwillig dorthin gehen. Und hier ist es natürlich ein Unterschied, den man beleuchten muss, dass ich sage, ich zwinge sie nicht. Es ist aber auch nicht meine Aufgabe, meiner Meinung nach, das ist nur meine persönliche Meinung, meine Kinder zu überzeugen und zu überreden. Schule darf besser werden. Wenn die Schule es schafft, so wie offensichtlich die Englischlehrkraft meiner Tochter, die einen Unterricht gestaltet, der ihr so viel Freude bringt, dass mein Kind sagt, ich stehe dienstags gerne in der Früh auf. Ich hab vergessen, sie zu wecken gestern. Ich habe es vergessen, weil ich vergessen habe, dass sie ist um 7 aufgestanden, hat gesagt, Mama, ich will doch in die Schule gehen. Du musst mich doch um 7 wecken. Und es war irgendwie 7 Minuten nach 7. Ich so, oh Gott, ich habe es total vergessen. Sie so, ja, ich will pünktlich da sein, weil ich will Englisch machen. Das ist das, wie ich will, dass mein Kind zur Schule geht, wenn es entscheidet, zur Schule zu gehen. Es ist aber nicht meine Aufgabe als Elternteil, meinem Kind die Schule irgendwie schmackhaft zu machen. Ich denke, wir dürfen hier die Verantwortung weiterleiten an die Schulen, was wahrscheinlich unmöglich ist zu tragen in unserem System, weil auch Schulen und Lehrkräfte so unter Druck stehen mit dem Personalmangel und allem, was da dazugehört. Aber wenn Schulen es schaffen, es so zu gestalten, dass Kinder gerne dorthin wollen, dann ist das doch fantastisch. Dann bitte, Kind, geh dorthin, wenn du dort gerne hingehst und freiwillig hingehst.
Ja.
Wenn wir jetzt, das ist jetzt dieses Thema der Schulpflicht, dann ich werde als Elternteil ja in das moralische Dilemma gesetzt, zu sagen, ich muss eine Schulpflicht einhalten. Wenn ich diese nur einhalten kann, wenn ich meinem Kind Gewalt antue, dann stehe ich da, dass ich entweder sage, ich verletze die Schulpflicht. Ich werde quasi gezwungen, die Schulpflicht zu verletzen, weil ich nicht bereit bin, Gewalt an meinem Kind zu vollziehen. Was wiederum, und ich meine, die Schulpflichtverletzung ist, bitte betet mich nicht darauf fest, meines Wissens nach eine Ordnungswidrigkeit. Gewalt an meinem Kind ist eine Straftat. Was erwartet die Gesellschaft jetzt von mir als Mutter meiner Kinder, dass ich meine Kinder gewaltvoll zwinge? Und ich sehe, und wir reden hier ja nicht von, oh Mama, ich habe heute keine Lust auf Schule und sonst ist mein Kind glücklich. Ich rede hier von Kindern, die sich nicht entfalten können, die ihr Strahlen verlieren, die ihre Persönlichkeit verlieren, die sich selbst verlieren, die anfangen, sich selbst zu verletzen. Ich als Mama bin nicht bereit, das zu tragen, diese Gewalt an meinen Kindern selbst zu vollziehen, indem ich mein Kind zwinge, indem ich ein Kind habe, die sagt, bitte, 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 tu mir das nicht an.
Diese Argumentation war tatsächlich noch vor 8 Jahren nicht, also zumindest in meinem Fall nicht möglich. Ne? Also ich sehe das genauso, ich kann mein Kind nicht zwingen. Deswegen ja viele sagen, lasst uns bitte, wie andere Länder in Europa auch, aus der Schulpflicht in die Bildungspflicht gehen. Die leider war bei mir zum Beispiel die Argumentation so, tut uns leid, Frau Ullmann, Kindeswohlgefährdung, ihr Kind geht nicht in die Schule, das gilt für uns als Kindeswohlgefährdung, da können wir nichts machen, da müssen Sie, so. Und ich finde es auch spannend, meine Tochter ging zum Beispiel mal ein paar Wochen, ein paar Monate sogar, zwangsmäßig in eine Montessori-Schule, weil wir dann in Deutschland waren, und dann wurde sie, ist jetzt egal, möchte ich die ganze Komplexität nicht erklären. Jedenfalls war sie in der Montessori-Schule und das Team der Montessori-Schule war so cool zu sagen, also ich habe ihnen erzählt, wie es ist. Ja, okay, dann kommt Miriam nur so oft, wie sie das möchte. Das ist für uns in Ordnung. Und sie ging dann immer nur so oft, wie sie das wollte. Das ging super. Sie wollte dann nicht mehr, weil sie einfach völlig überfordert war. Von ihrem Wesen her ist sie einfach, das muss man vielleicht auch gar nicht so groß erklären, aber alleine für ein Kind mit Neurodivergenz ist allein das Setting Schule. Ich muss in diesem Raum sitzen. Ich darf mich nicht bewegen. Hier sind mindestens 30 Stimmen. Ist schon too much. Das ist ja, einfach schon, da geht es gar nicht darum, dass die Menschen blöd sind. Also ich persönlich möchte auch nicht 8 Stunden am Tag mit 20 Leuten in einem Raum sitzen. Das könnte ich nicht. Ich müsste einpacken. Ich könnte es gar nicht. Ich könnte auch mein Unternehmen nicht führen, wenn ich das so führen müsste. Genau. Was dann der Fall war, ist, dass andere Eltern die Schule angezeigt haben. Es sei eine Reichsbürgerschule, weil nur Reichsbürger werden so systemverweigernd, dass sie ihr Kind nicht in die Schule geben. Die Schule musste also am Ende, alle standen dahinter.
Ja.
Aber ein einziger Elternteil sagt, ich gehe an die Presse, droht Reichsbürgerschule. Und auch da sehe ich glaube, das würde heute wiederum nicht stattfinden. Weil wir mittlerweile, und das finde ich auch wichtig, gerade auf Social Media ist Feminismus und Frauen stehen wieder zu ihrem Körper und lebe deine Power und was weiß ich alles. Ja, also wir stehen dazu, dass man sich rasieren kann oder nicht rasieren kann, dass man so aussehen kann oder so, dass man sich aus narzisstischen Verstrickungen befreit. Das sind alles so Themen, die sind total populär. Und bei unseren Kindern erwarten wir, dass die sich so konform verhalten gegen ihren Körper, dass sie gegen ihren Körper entscheiden, gegen ihre Gefühle und dass sie sich zwingen lassen zu etwas, was ihnen nicht entspricht. Das ist ja auch eigentlich absolut überhaupt gar nicht feministisch gedacht und das ist auch überhaupt gar nicht nach Selbstwert gedacht. Und ich glaube, dass das deswegen zunimmt, weil viele Frauen gerade, also so erlebe ich das, in ihre Kraft kommen, was auch immer das für sie heißt, ob das jetzt feministisch heißt oder nicht, ist mir kackegal. Auf jeden Fall, es gibt ein Aufstehen von Frauen, es gibt ein, auch finde ich, einen Trend Körperlichkeit, also die Scham über Körper, die Scham über wie sehe ich aus, mal anzusprechen und zu befreien und zu sagen, hey, hallo, wir haben, ich persönlich kenne keine Frau, die sich nicht für irgendeinen Körperteil in ihrem Leben bisher geschämt hat. Und wenn man das alles enttabuisiert, aber unsere Kinder sollen das weiterleben, hakt das ja. Also ich sehe eine größere Bereitschaft auch der Lehrkräfte in Schulen. Aller Beteiligten, die dafür verantwortlich sind, wenn es um Schule geht, sehe ich eine wachsende Bereitschaft zu sehen, ja, sorry, das stimmt schon, was ihr sagt. Bloß die Strukturen lassen es nicht zu. Föderalismus, wenn das eine Bundesland sagt, geht das wieder da nicht. Es ist eine Riesenmaschinerie dahinter. Und ich glaube, das ist das tatsächliche Problem gerade. Dass die Vorstellung, wie soll es denn gehen, führt zu einer völligen, ja, das geht ja gar nicht, dann verwahrlosen Kinder. Und dann sind ja die Kinder alkoholkranker Eltern, die kommen ja gar nicht mehr zu, weiß ich nicht, gesunden Strukturen. Und das finde ich ganz wichtig. Die Kinder aus Verhältnissen, wo die Eltern erschöpft sind, am Limit sind, die dann immer aufgezählt werden. Da sind doch die Eltern glücklich, dass es Schule gibt. Da sind doch Eltern glücklich, dass es ein Mittagessen gibt, Strukturen gibt. Ich sehe nicht, dass diese Eltern sagen, nö, mein Kind geht nicht in die Schule, ich gehe hier, das sehe ich nicht. Und das wird auch nicht so sein. Und das sieht man ja in Ländern, weiß ich nicht, Norwegen, Dänemark, Finnland, ach, selbst Großbritannien, da gibt es natürlich viele Freilerner, aber so viele sind das gar nicht in Ländern, wo das freiwillig ist. Die meisten Eltern geben ihr Kind in die Schule, auch wenn der Zwang wegfällt. Weswegen ich es total
richtig
toll finde, dass du diesen offensiven Weg gehst. Und ich finde es auch wichtig, dass immer mehr Menschen ansprechen, dass ihr Kind in der Schule, so wie es gerade ist, nicht klarkommt. Was wir daraus machen, ist dann die nächste Frage. Aber ich finde es sau wichtig, es nicht mehr so durch die Blume sozusagen.
Mhm. Ja. Ja, ich meine, ich habe dem Rektor der weiterführenden Schule meiner Tochter davon erzählt, dass ich heute diesen Podcast hier aufnehme.
Ah.
Mit dir zusammen. Und er will unbedingt den Link. Richtig, er will das unbedingt hören. Und ich fand das so spannend, weil ich hatte mit ihm darüber gesprochen, weil er es gerne verstehen wollte. Ne? Also was ist der Hintergrund? Und dann habe ich ihm das erklärt und hat er gesagt, naja, er glaubt, das ist die einzige Art und Weise, wie wir etwas verändern werden. Weil er gesagt, das Bildungswesen in Deutschland ist wie ein riesengroßer Öltanker. Bis wir den wenden, sind wir alle Großeltern, unsere Kinder schon längst und unsere Enkelkinder und unsere Urenkel und so weiter und so fort. Wenn wir deswegen habe ich immer wieder diese Position, ich möchte nicht Bildungspolitikerin sein.
Mhm.
Das ist nicht mein Anspruch. Ich fange nicht an, Schulpolitik zu machen.
Ich
werde mich in diesen Dingen verstricken und es wird nichts passieren. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wenn wir Eltern uns, wenn wir den Fall haben, dass wir ein Kind haben, das nicht gut läuft, das leidet. Und ich habe die Möglichkeit, ich arbeite 100% remote, absichtlich, weil ich nicht in einem Beruf sein möchte, der mich von meinen Kindern trennt. Ich möchte hier sein, wo meine Kinder sind. Wir haben einen zweiten Betrieb, der hier vor Ort ist, wo unsere Kinder immer da sein können. Wir leben in einem Mehrgenerationenhaushalt mit Absicht, weil wir sagen, wir wollen gemeinsam leben. Das ist ein Setting, das ganz viele Familien nicht haben. Wir haben hier einen 2000 Quadratmeter Hof mitten in der Stadt. Ich habe immer schon gesagt, meine Kinder können da aus der Haustür rausrennen und werden nicht überfahren. Wir haben die Großeltern um die Ecke. Ich bin immer zu Hause. Ich bin immer erreichbar. Mein Mann ist immer da. Wenn er in der Werkstatt ist, die Werkstatt ist bei uns auf dem Hof. Wenn er am See ist, der See ist 3 Minuten fußläufig von uns entfernt. Das heißt, wir können es gewährleisten, dass unsere Kinder immer um uns herum sind. Und wir können es gewährleisten, auch das war vielleicht auch 2016 noch anders, dass wenn mein Kind irgendwo einen Deep Dive in irgendein Rabbit Hole tauchen möchte, weil es sich bilden möchte im Englischbereich, im Podcast. Meine Tochter, meine Große will einen Podcast machen, weil die liest unfassbar viel. Meine Tochter liest, also meine Kinder haben keinerlei Diagnosen. Meine Große liest im Schnitt 10 Stunden am Tag und ich übertreibe nicht. Meine Tochter hat in der ersten Klasse angefangen, Harry Potter durchzusuchten wie so eine Irre. Sie liest den ganzen Tag. Sie ist in Büchern, sie lebt in Büchern. Meine zweite Tochter, die hatte immer ein Thema, Socken anzuziehen für die Schule. Mein Kind hat seit Februar keine Socken mehr an und lebt in Adiletten, in so Schlappen. Und sie trägt zu Hause keine Kleidung. Sie ist nur in der Unterhose unterwegs. Immer, den ganzen Tag. Und Wochen, nachdem sie aus der Schule raus war, habe ich sie gefragt, wie ist das eigentlich gewesen mit den Klamotten in der Schule? Und sie sagt, Mama, es war die Hölle.
Mhm.
Sie hat es nicht gezeigt, wie schlimm es für sie ist. Sie hat nicht gezeigt, wie schlimm es für sie war, gezwungen zu werden, einen Pulli anzuziehen, weil es hat nicht über 16 Grad und sie darf sonst nicht in der Pause teilnehmen, weil erst über 16 Grad darf sie ohne Pulli raus. Wo sie gesagt hat, Mama, aber mir ist so warm. Meine Tochter hat eine Hitze.
Also, ja,
wo ich auch gesagt habe,
du
kannst doch entscheiden, ob du einen Pulli anziehst. Ja. Und mein Kind hat ständig nichts an. Und sie ist so dankbar dafür, dass sie all diese Dinge machen kann. Und ich weiß, dass die große Angst, die da entsteht, ist, ja, aber wie sollen denn Kinder dann lernen?
Ja, und die verstehe ich auch, die Angst. Und ich finde es auch wichtig, es sieht ja auch niemand. Weil die meisten Kinder, die ohne Schule in Deutschland, sie sehen die nicht. Niemand sieht meine Kinder in Deutschland. Also jedenfalls noch nicht. Also wir leben übrigens auch in einem Mehrgenerationenhaus, auch im Wald, auch frei. Ich glaube, dass das Leben ganz vieler Familien, die ohne Schule oder Halbschule oder anders Schule leben, einfach noch gar nicht klar ist, weil es wird ein Bild gemacht, was nicht der Realität entspricht. Denn auch das Leben ohne Schule ist komplett verschieden. Es gibt nicht das Leben ohne Schule. Genauso wie ja, wenn ich, weiß ich nicht, im Wald wohne, gibt es auch nicht das Leben im Wald. Die eine Familie lebt im Wald und lebt total naturverbunden, die andere Familie lebt im Wald und weiß ich nicht, fährt jeden Tag in die Großstadt, um da shoppen zu gehen. Das ist total unterschiedlich. Und das finde ich halt so wichtig, dass man nicht sagen kann, warum geben Menschen ihr Kind nicht in die Schule, Da gibt es so verschiedene Beweggründe und es gibt so verschiedene Arten. Und ich wünschte manchmal, also Menschen, die meine Kinder kennenlernen, sind überrascht, was das für Wesen sind.
Ja.
Also es kommt immer wieder, was das für krasse Wesen sind. Und die Verbindung und das Spiel, also wir sind ja auch viel in der Weltgeschichte unterwegs. Meine Kinder finden überall schnell Anklang. Ich glaube genau deswegen, weil sie diese Offenheit haben. Und weil niemand bisher ihnen beigebracht hat, dass Gruppendynamiken so funktionieren, dass man irgendwen beschämt, irgendwen ausgrenzt. Das gibt es in ihrer Welt nicht.
Ja.
Und das passiert ja aber zwangsläufig, wenn Gleichaltrige in einen Raum gesperrt werden, in dem es um Konkurrenz geht. Zwangsläufig ja. passiert das unter Kindern, dass sie irgendwie versuchen, in diesem Gerangel einen Status zu finden, der ja wegfällt, wenn die Kinder dort freiwillig sind, ohne diesen Druck. Wie du das gesagt hast mit dem Englisch, kenne ich bei meinen Kindern auch. Ja, also wir lernen Phasen. Und das gab es übrigens auch 2016. Also man konnte sich super bilden, auch ohne, dass es so viel YouTube und Tralala gab. Hm. Und das finde ich halt wichtig, mit in die Waagschale zu werfen. Das ist so ein bisschen wie auch beim Thema Geburt. Da hat eine Hebamme hat mal gesagt, also sie ist Hausgeburtshebamme, wenn man nur Krankenhausgeburten gesehen hat, dann weiß man gar nicht, wie eine Hausgeburt ist. Man kann ganz viel darüber reden, wie gefährlich das ist, aber man hat noch nie eine Hausgeburt gesehen. Man hat nicht gesehen, wie das Setting abläuft. Und ich glaube, so ein bisschen ist es wie, wenn man nicht sieht, wie Kinder ohne Schule aufwachsen können, wie soll man es bewerten? Wie kann man sich ein Urteil erlauben? Wir sehen es ja nicht, weil es einfach noch sehr undercover ist.
Ja, und ich glaube, genau das ist es. Es gibt zu wenig Fallbeispiele.
Ja.
Wie werden Menschen, wenn sie nicht zwangsläufig beschult worden sind?
Genau.
Was wird aus diesen Menschen? Und dadurch, dass wir ich kann nur von Deutschland sprechen, weil ich nur Deutschland kenne. Wir haben so eine Angst davor, irgendetwas anders zu machen, wenn wir nicht vorher schon durch 17 Studien peer-reviewed und was weiß ich nicht, bitte schon vorher das Endergebnis präsentiert bekommen haben, um dann die Krise zu kriegen, wenn unser Ergebnis nicht exakt diesem Ergebnis entspricht, was es nie tut. Und diese Angst davor, ja, was soll denn dann aus denen werden? Weiß ich nicht. Aber das ist doch nicht schlimm.
Naja,
ich weiß nicht, welche Abschlüsse meine Kinder mal machen.
Ja, und hallo, wir beide leben ja auch vor, dass man, also ich weiß nicht, ob du deinen Abschluss jetzt gebraucht hättest, um diesen
Klassen.
Nein. Also gut, ich hab diese ganzen Abschlüsse, aber ehrlich, der Weg, den ich gegangen bin, den wäre ich auch ohne diese Abschlüsse gegangen, sehr wahrscheinlich. Wir kommen durchs Leben.
Wahrscheinlich früher.
Wahrscheinlich früher, weil ich ja Zeit gehabt hätte. Und das ist ja etwas, was, finde ich, viele Familien eint, die sagen, mein Kind wird nicht gezwungen, in die Schule zu gehen, jedenfalls nicht jeden Tag und nicht in diesem Setting. Es eint, jedenfalls, wenn ich mich mit Eltern austausche, mir ist es wichtig, dass meine Kinder glücklich sind und dass sie durchs Leben kommen. Und die Frage, die man sich ja stellen sollte, und das ist bereits schon im Studium die Frage gewesen, einiger Professoren ist, bereitet denn die Schule, so wie sie gerade designt ist, wirklich darauf vor, glücklich und stark durchs Leben zu gehen? Bereitet es mich auf das Leben vor, wenn ich immer alles mache, was man mir sagt, wenn ich den Pullover anziehe, so wie man es sagt, und gar nicht mehr spüre, es mir warm oder kalt? Ich glaube nicht, dass mich das aufs Leben vorbereitet. Weil wenn ich in der Arktis bin, muss ich mich, zum Beispiel meine Kinder, muss ich fühlen, ist mir warm oder kalt. Da gibt es keine Mutti, die sagt, so jetzt ziehen wir uns so und so und so an. Das ist natürlich bei Dreijährigen was anderes, muss ich dazu sagen. Aber es gibt doch eigentlich, mittlerweile hat sich unsere Gesellschaft so verändert, dass das Schulsystem weit hinterherhinkt. Das bereitet aus meiner Sicht nicht mehr aufs Leben vor.
Nein. Und da ist sich die Wissenschaft ja sogar einig.
Ja, voll.
Sie sind sich ja sogar einig, dass es für einen Arsch ist. In ganz vielen Aspekten.
Absolut.
Wo sie sagen, da fehlt es vorne und hinten.
Und das
und
macht
ich meine, ich bin jetzt Stadträtin. Und nein. Und ich habe ja auch Lehrerinnen und Lehrer als Klienten, die kurz vor dem Burnout stehen.
Ja.
Die sagen, wie soll ich es tun? Was soll ich machen? Es wird immer und immer mehr von uns verlangt, ohne dass die Strukturen weicher gemacht werden. Mhm. Und ich habe auch ganz viele, dann geht doch an eine reformpädagogische Schule. Ja, schön, aber es ist immer noch eine Schule. Es ist immer noch, du darfst nicht entscheiden. Du musst immer noch das machen, was ein Erwachsener dir sagt, nur weil du jetzt zwischen drei Blättern entscheiden darfst. Das ist ja nur vordergründig Entscheidungsfreiheit zwischen drei Blättern, aber du darfst immer noch nicht entscheiden, ist das überhaupt, will ich hier sein? Weil diese Pflicht, dorthin zu gehen, die ist dir nicht genommen worden.
Und dieses Ding mit der freien Schule, das ist immer so ein Argument. Also der Papa meiner Kinder war jahrelang Lehrer an der Montessori-Schule. Und er ist mit einem Burnout krankgeschrieben in der Klinik gelandet. Und das Hauptding, was ihn belastet hat, war, die Kinder zu zwingen, am Ball zu bleiben. Er hat gesagt, wenn ich mit denen da sitze, die gerade Lust haben darauf, auf dieses Märchen, was wir lesen, kein Problem. Der ist mit denen auch rausgegangen. Aber am liebsten hätte ich zu vier Leuten gesagt im Unterricht, ja, geht doch nach Hause, wenn ihr wollt. Aber ich konnte nicht. Ich durfte sie nicht nach Hause schicken. Und das ist eine psychische Belastung für ganz viele Lehrer, die es besser machen wollen. Ich bin ja auch diesen Weg angetreten, habe das studiert, weil ich es besser machen wollte. Um zu begreifen im Studium, ich kann da, sorry, da kann ich einpacken. Da kann ich nichts besser machen. Wenn ich Kinder zwingen muss, auf ihrem Stuhl sitzen zu bleiben, ist bei mir vorbei. Mache ich nicht.
Ja. Und ich glaube halt, wenn wir für ein Umdenken plädieren wollen, für unsere Kinder, dann denke ich, ist es wichtig, dass wir die Wege gehen, die für uns kohärent sind, die sich für uns stimmig anfühlen. Weil nur so, ich meine, das ist doch so, wie unsere Spezies funktioniert. Es ist so lang unmöglich, bis die Ersten anfangen, es zu tun. Und dann heißt es plötzlich, wie? Das geht. Lass uns überlegen, was wir tun können. Und nur so werden immer mehr Eltern dastehen und sagen, ich zwinge nicht. Ich möchte diese Gewalt nicht ausüben. Und dadurch, und das ist das Spannende, dadurch entstehen keine verweichlichte Drückeberger-Gesellschaft. Dadurch entstehen Menschen, die sich selber spüren, die genau wissen, wo ihre Stärken sind, die genau wissen, wo sie reintauchen wollen. Die können ihren Körper einschätzen, ist mir kalt, ist mir warm. Die können einschätzen, bin ich heute in der Lage, sozial verträglich, sozial dienlich in der Gruppe unterwegs zu sein? Oder bin ich das heute nicht und ich habe die Möglichkeit, in den Rückzug zu gehen und mich um mich zu kümmern, weil meine Kinder diese Möglichkeit jetzt haben. Meine Tochter, die Kleine, die sagt, ich würde heute mich gerne mit Freunden verabreden und am nächsten Tag sagt sie, ich verabrede mich mit gar niemandem, denn ich brauche Rückzug. Exakt. Das hat sie nur lernen können, als sie nicht mehr gepusht wurde, weil sie sagt, ich brauche heute einen Tag Pause. Nein, du musst in die Schule.
Mhm. Exactly. Ist das Gleiche bei meinen Kindern. Es gibt Tage, da
muss
die niemand sehen. Und dann gibt es Tage, da sind die nur mit 20 Kindern im Wald und spielen. Und, und das am liebsten für immer.
Ja. Und meine Tochter, die gesagt hat, bei den Bundesjugendspielen will sie nicht mit dabei sein, aber heute bei der Theateraufführung geht sie mit. Und das ist Freiwilligkeit. Das ist, wie geht es mir an dem Tag? Wie geht es? Und das ist ja das, wofür heute Leute bei mir in der Beratung sitzen, damit ich Erwachsene, ich hatte letzte Woche erst, war ich Rednerin in der Schule. Und habe vor den 9. Klassen referieren dürfen. Aha. Und ich habe diesen Kindern gesagt, es ist so wichtig, dass ihr lernt, eure Grenzen zu wahren. Weil sonst zahlt ihr später verdammt viel Geld dafür, dass ihr als Erwachsene lernt, euch zu spüren.
Absolut.
Wie vielen Frauen bringen wir heute bei, wieder zu sich zu finden, zu sich zurückzufinden? Wie vielen Eltern bringe ich bei, zu sagen, du weißt, was richtig ist für dein Kind. Was fühlt sich richtig an für dein Kind? Du kennst dein Kind. Du kennst dein Kind, seit es auf der Welt ist. Schau sie an. Schau ihn an. Was braucht dein Kind jetzt? Ja, wenn ich danach gehe, braucht es das und das. Ich so. Und danach handelst du. Ja. Geh zurück in. Und wir brauchen wieder diese Sicherheit als Eltern, dass wir für unsere Kinder da sind, dass wir sie sehen dürfen, dass wir ihnen zuhören dürfen und dass wir sie nicht schon als kleine Wesen anfangen, zurechtzuschneiden und zu schnipseln und zu biegen und ihnen Dinge abzutrennen, die sie ja einzigartig machen.
Ja, und dann zahlen die später unglaubliche Therapiekosten, damit jemand diese ganzen abgespaltenen Anteile wieder zurückholt.
Ja!
Unser Job?
Ja.
Also...
Unser Job. Und ich meine, ich liebe meinen Job. Gleichzeitig bin ich dankbar, wenn wir eine Gesellschaft haben, in der mein Job obsolet ist.
Das
dann haben wir es geschafft.
Genau. Das ist genau.
Sofort.
Das wünsche ich
sofort.
Dann machen wir Podcast.
Und bis dahin. Ja. Und bis dahin gehe ich gerne voraus. Und ich weiß nicht, wie es enden wird. Wir haben bisher keine Anzeige bekommen beim Jugendamt wegen Kindeswohlgefährdung, denn das ist eine extra Anzeige, die gestellt wird. Das ist auch wichtig zu wissen. Ich weiß, dass wir unbequem sind. Ich weiß, dass unsere Rektorin hinter uns steht. Ich weiß, dass die Rektorin das Schulamt im Kreuz hat. Da sind Strukturen, wie du selber gesagt hast, diese noch und nöcher. Und ich weiß noch nicht, was passieren wird. Ich weiß nur, dass ich für meine Kinder weitergehe. Und ich bin weder gewillt, auszuwandern, weil ich wohne hier voll gerne. Ich bin gerne überall unterwegs, aber wir haben so ein schönes Zuhause. Ich liebe unser Zuhause. Ich liebe unsere Familie. Ich liebe unseren Ort, den wir hier geschaffen haben. Und ich bin keine Reichsbürgerin. Ich bin keine AfDlerin. Ja, weil das ist natürlich das, was auch kam mit, oh Gott, du bist in der Politik, du hast ja dieselben Ansichten wie die AfD.
Und da
das war das Erste, was passiert.
Das passiert mir auch ständig. In jedem zweiten Satz muss ich sagen, Leute, wenn ich für die Bildungspflicht bin und wenn ich dafür bin, das zu legalisieren, außerhalb von Schule zu leben, bin ich doch nicht eine AfD-Wählerin. Und das ist aber alles seit Corona passiert. Das ist das, was ich meine.
Ja. Und es hieß dann, du solltest damit nicht publik gehen. Denn sie werden dich in die rechte Ecke setzen, sage ich. Wenn wir Angst haben und nicht den Weg gehen aus Angst vor der rechten Ecke, dann haben sie mehr geschafft, als sie schaffen dürfen.
Ich glaube, das Gute, also das ist ja ganz oft, das hat man ja auch bei narzisstischen Strukturen. Narzisstische Menschen finden ganz schnell deinen Schwachpunkt, um dich darüber zu manipulieren. Und gesellschaftsmäßig kann man sehen, seit Jahren, Jahrzehnten leiden Menschen in Schulen und keiner spricht drüber. Und es gibt immer dieses, na, das muss man halt, das wird alles so versteckt. Und jetzt kommt plötzlich eine Partei und schreibt das auf ihre Fahnen und sie hat damit recht. Ja, es leiden Menschen in Schulen. Und sie sprechen ein Thema an, über das ganz viele Menschen aus anderen Parteien schweigen. Und ich muss auch sagen, es ist leider auch so, dass viel immer so, wenn man jetzt mal auf politischer Ebene geht, wird viel gesagt, ja, wir verbessern die Schulen, wir machen noch Ganztagsschulen, wir verändern das Betreuungsangebot. Das hilft aber den Müttern nicht, wie uns.
Nein.
Wir wünschen uns Freiwilligkeit und nicht noch mehr Betreuung und noch mehr und hier noch. Ne? Das hilft nicht. Und jetzt kommt eine Partei und sagt, hey Leute, wie wär's damit, wenn wir einfach eine Bildungspflicht machen? Ich glaube, dass ganz viele Menschen aufatmen und deswegen in diese Richtung gehen. Weil dort Dinge angesprochen werden, die zum ersten Mal jemand anspricht. Was diese Partei noch alles verändern würde, das wird dann so ein bisschen ausgeklammert.
Ja, die instrumentalisieren das.
Absolut. Und ich finde es, deswegen fange ich gerade auch wieder an, darüber zu sprechen. Genau deswegen.
Ja.
Ich habe lange Zeit das zurückgehalten, weil ich auch selbst als Reichsbürgerin bezeichnet wurde. Und mittlerweile habe ich aber ein Standing und du genauso. Wir sind haben eine hohe Reichweite. Wir können das nicht verstecken. Und wir können auch nicht ständig nach jedem zweiten Satz sagen, meine Kinder gehen nicht zur Schule. Ich wähle aber übrigens nicht die AfD. Was soll denn das? Das ist völlig Quatsch. Aber so geht es mir oft, dass ich denke, oh, ich sag's mal lieber nicht. Mhm. Die denken sowieso, meine ganzen Themen, naja, das ist doch eine Reichsbürgerin. So.
Ja. Und ich fände es so umso wichtiger, weil das Thema, dass Menschen in Schule leiden, das ist existent seit Jahren.
Absolut.
Und anstatt es einer Partei zu überlassen, nehmt es ihnen weg.
Absolut.
Nehmt ihnen das Thema weg. Ja. Ich stehe für meine Partei. Ich bin selbst gewählte Stadträtin und ich bin dafür, dass meine Kinder freiwillig in die Schule gehen sollten, wenn sie das möchten. Das ist das, was mir wichtig ist. Deswegen bin ich immer noch keine AfD-Wählerin und auch nicht Mitglied dieser Partei. Und ich finde immer noch nicht richtig, was diese Partei tut. Das, was Sie hier nehmen, ist ein Schmerzpunkt, der real ist. Übernehmt den Schmerzpunkt. Übernehmt ihn, anstatt Angst davor zu haben, dass Sie es für sich verwenden. Nein, ich verwende es jetzt für mich. Ich werde laut für mich, ohne dass ich rechtsradikal bin. Du wirst laut für dich, weil ich will kohärent sein. Ich will ja auch, genau das ist ja mein Weg. Genau das, deswegen mache ich unter anderem ja Social Media. Um zu zeigen, dass es mehr Menschen gibt, die diese Wege wollen, ohne diese ganze rechte Bubble.
Ja, da ist mir an der Stelle auch noch wichtig, dass ich es auch wichtig finde, in Dialog zu bleiben. Also wenn wir jetzt hier schon mal so politisch werden, war jetzt auch nicht geplant. dass ich auch kein Problem damit habe, mit jemandem richtig tolle Gespräche zu führen, der offenlegt, ja, ich wähle die AfD. Auch das finde ich wichtig, da im Dialog zu bleiben. Ey, hallo, was sind denn deine Beweggründe? Weil ich glaube, dass diese Spaltung leider ganz doll in das Thema Unschooling, Leben ohne Schule, Homeschooling gekommen ist. Und wir werden nichts verändern, wenn sich jetzt auch noch diese kleinen Freilerner-Szenen auch noch spalten. Und am Ende, am Ende haben wir aber einen Ansatz, nämlich wir wollen gerne die Freiwilligkeit wieder hineinbringen. Und ich finde es, ich habe, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, auch mit einer Mama geredet, diesen Weg auch schon lange geht, auch schon seit über 10 Jahren. Und wir haben beide uns darüber ausgetauscht, wie immer, es gab immer so Momente von jetzt verändert sich was, jetzt, das war auch bei Corona, dachten wir, jetzt begreifen es alle. Und dann gibt's wieder die Enttäuschung und dann gibt's ja so ein jetzt und dann gibt's die Enttäuschung. Und ich wünsche mir so sehr, dass das mal länger Thema bleibt und ich glaube, es bleibt länger Thema, das ist ja ähnlich wie mit anderen Themen, wenn mehr Menschen aus verschiedenen Richtungen drüber sprechen.
Ja.
Dein Weg ist ein anderer als meiner und wir beide sehen einander. Und wenn man das wieder kultiviert, das wünsche ich mir. Es gibt nicht den einen Weg. Das hast du im Vorgespräch so schön gesagt. Es gibt, ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast, es gibt nicht den einen Weg, klingt jetzt so platt. Irgendwas hast du formuliert, das fand ich saugut.
Ich habe gesagt, es gibt keine Durchschnittsmenschen. Es gibt keine Durchschnittskinder und dementsprechend gibt es keinen Durchschnittsweg.
Genau.
Es gibt den Weg nicht, der für alle passt, weil das ist einfach völliger Blödsinn. Weil wir sind so individuell, wir sind so unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Situationen und Konstellationen in unserer Familie. Wir haben auch unterschiedliche Ziele. Und das ist okay und das ist valide. Und es darf genauso die Familien geben, die sagen, nein, Schule ist mir wichtig, ich will, dass meine Kinder zur Schule gehen. Fair. Das ist deine Entscheidung. Du darfst das so sehen. Das ist ja wichtig. Und ich glaube, diese Angst, die da hochkommt mit, ja, und dann nehmen alle Menschen ihre Kinder aus der Schule, ist so ein Schwachsinn. Das wollen doch gar nicht alle Menschen.
Aber auch mittlerweile, also das ist auch, kann man sofort widerlegen. Also da muss man sich ja andere Länder angucken und kann sagen, nee.
Ja, und ich meine, ich habe natürlich auch, ne, also meine kleine Tochter, die ist dann wieder zur Schule gegangen, das erste Mal nach ein paar Monaten. Das erste, was sie irgendwie von ihrer Schulkameradin gehört hat, ist, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was.
Ah, schade.
Und meine Tochter hat gesagt, doch, so ein bisschen schon.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja, und natürlich rüttelt das in Systemen. Klar ist das. Also das Spannende ist ja, Kinder gewöhnen sich extrem schnell dran. Ja, also die Kinder in der Klasse meiner Tochter haben sich sehr schnell dran gewöhnt, dass meine Tochter da ein- und ausgeht, wie es halt gerade passt. Ja, das Spannende ist ja, hätte meine Tochter aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung einen sogenannten DERF-Schein, auch schwarz auf weiß, aus dem und dem Grund darf das Kind so und so die Schule besuchen, wären ja alle fein. Ne? Also wenn wir einen DERF-Schein haben, dürfen wir ja immer alles. Sie hat halt keinen DERF-Schein, außer den, dass sie sagt, ich lasse mich nicht zwingen, ich möchte das freiwillig entscheiden. So, das Spannende ist, die Kinder haben sich da schnell dran gewöhnt. Logisch ist es unbequem für die Klassengemeinschaft, für die Lehrkräfte, weil natürlich auch versicherungstechnisch ist das unbequem. Ne? Ich habe irgendwie alles Mögliche unterschrieben, dass hier alles mit der Haftung passt, weil ich natürlich, ne, mein Kind geht nicht zu den Schulzeiten, sondern außerhalb der Schulzeiten irgendwie zur Schule oder auch nicht. Das verstehe ich auch. Das, was am meisten rüttelt, ist bei den Eltern.
Mm,
da wird es am unbequemsten. Mm. Weil die Kinder natürlich nach Hause kommen und sagen, da ist jemand, der lebt ein anderes Konzept. Warum? Und wir leben in einer Gesellschaft, in der alles möglichst konform ist. Und ich denke, dass wir ganz viele Möglichkeiten verlieren, wenn wir eine möglichst gleichgeschaltete Gesellschaft haben, wenn wir eine möglichst homogene Gesellschaft haben. Ich glaube, dass wir Menschen als Spezies so sehr davon profitieren, so viele Wege wie möglich in unserem Umfeld zu haben. Alle Bildungsschichten, alle Glaubensschichten, alle ethnischen Hintergründe. Wir profitieren doch von der Vielfalt. Und dazu gehört die Vielfältigkeit unserer Lebensentscheidungen und unserer Lebenskonstellationen und unserer Lebenswege.
Mhm. Solange sie niemanden schaden. Das ist halt...
Natürlich. Das ist immer vorausgesetzt.
Logisch. Ich würde gerne nochmal zu dem Schein sagen, weil es mir gerade wichtig ist, auch selbst wenn du den Schein hast, darfst du nicht alles. Also ich weiß, dass auch Menschen von Kindern, also Eltern von Kindern mit Behinderung darunter leiden, dass ihr Kind irgendwo beschult werden muss und das völlig umständlich ist. Und
die Na klar.
Sagen, können wir sie nicht einfach so auslassen? Nein. Und dann leiden auch Lehrer, weil das ist übelst, also das ist natürlich auch
ja, ja, klar, gar keine Frage.
Das Thema. Und was ich noch wichtig finde, genau, wir sind alle verschieden und es gibt verschiedene Lebenswege, aber im Kern wollen wir alle, sind wir alle Bindungswesen auf der Suche nach Sicherheit und Freiheit in Balance. Und was diese Balance bedeutet, was bedeutet für mich Sicherheit, was bedeutet für dich Sicherheit, was bedeutet für mich Freiheit und für dich Freiheit, ist wiederum anders. Aber auf diesen Nenner können wir uns treffen. Und ich finde es halt auch wichtig, Strukturen sind ja richtig. Wir sind zu viele Menschen, als dass wir einfach irgendwie über die Straße fahren können, einfach jeder fährt, wie er gerade will, ist ja logisch.
Klar.
Wenn die Strukturen den Menschen dienen, super. Aber diese Strukturen, die wir gerade im Bildungssystem, im Schulsystem, dienen sehr oft nicht mehr den Kindern, sondern die Kinder dienen den Strukturen. Und das ist ein, oder sagen wir mal auch die Erwachsenen, das ist strukturelle Gewalt. Und das zu benennen, möchte ich eigentlich gerade jeden einladen, der diesen Weg geht, das zu sagen und dass es eben nicht mehr die rechte Ecke ist. Das ist, ich finde, das ist gerade in dieser Zeit sau wichtig. Weil wenn alle leise werden und nur noch eine Partei über das Thema spricht, dann haben wir alle nichts davon.
Haben wir alle nichts davon, ja. Nee. Und ich finde es so, dass das vielleicht auch einmal noch dazu zu geben, wir Menschen, auch die Kinder, also meine Kinder, wenn ich das sehe, die wollen ja sozialdienlich unterwegs sein.
Absolut.
Die wollen gar nicht schaden. So. Nee. Und hier ist der große Unterschied, weil meine Tochter hat ein Thema mit Socken und ein Thema mit Schuhen und ein Thema mit Kleidung an ihrem Körper. Und sie möchte am Sportunterricht teilnehmen. In diesem Sportunterricht kann sie nur teilnehmen, wenn sie Sportschuhe trägt. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Denn wenn dann 30 Kinder in dieser Turnhalle rennen und alle haben Schuhe an, kann sie sich verletzen, wenn sie keine Schuhe trägt. Verständlich.
Ja.
Absolut nachvollziehbar. Es braucht Regeln, um uns, wenn wir viele sind, zu schützen. Und meine Tochter, und das fand ich so spannend, weil sie hatte ein Thema an dem Tag, oh Gott, sie muss Socken anziehen und sie hat einfach sehr lange keine Socken getragen. Ja, das war herausfordernd für sie. Es war schwierig für sie. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wie ist es denn? Möchtest du dann lieber nicht am Sportunterricht teilnehmen? Sagt sie, nein. Wenn ich entscheide, dass ich am Sportunterricht teilnehme, dann weiß ich, und das sagt eine Neunjährige, dann weiß ich, dass das zu meinem Besten ist, jetzt diese Schuhe anzuziehen. Und deswegen, Mama, ich kann schwere Dinge machen, auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt.
Ja.
Und genau das ist es, was beweist, dass wenn ein Kind in die Freiwilligkeit geht, dass es sich freiwillig daran hält, weil sie will ja partizipieren. Und wenn es bestimmte Dinge braucht, damit du dort teilnehmen kannst, um dich selbst und andere zu schützen, dann gehen Kinder damit, dann gehen ja auch wir damit.
Absolut.
Das ist der Unterschied zwischen struktureller Gewalt und den Strukturen, die schützen und die wichtig sind, damit viele Menschen gut zusammenleben können. Und ich fand das so ein schönes Beispiel von meiner Tochter, wo ich gesagt habe, ja genau. Und Kinder sind nicht blöd. Kinder machen nicht immer, man hat dann manchmal vielleicht so diese Angst, dass dann jeder eben tut, was er will und niemand hält sich mehr an irgendwas. Nein, nein, gar nicht.
Überhaupt nicht.
Das passiert nicht.
Das passiert nicht. Und das ist ja auch, unsere Kinder kommen ja zur Welt und kommen ja als Wesen, die orientieren sich ja an uns. Sie wollen ja dazugehören. Und ich finde, das ist auch dieses Thema Freiwilligkeit beim Lernen. Da könnte man schon wieder einen extra Podcast machen. Jedes Kind lernt. Das ist ja auch, es gibt ja auch so viele, die sagen, ein Glück hat mein Kind schon laufen gelernt und sprechen gelernt, bevor es in die Schule kam. Sonst hätte es wahrscheinlich noch irgendeine Benotung bekommen, wie es laufen lernt. Also Kinder lernen und wenn wir uns für etwas interessieren, und das geht ja auch jedem Erwachsenen so, ich interessiere mich absolut für Orcas. Ich würde alles dafür tun. Ich würde ekligste Pampe essen in irgendwelchen Verschlägen schlafen, wo ich nie schlafen würde, mitten in der Stadt, um dann, weiß ich nicht was, zu Orcas zu kommen oder was darüber zu lernen. Also wenn uns was interessiert, dann tun wir doch auch Dinge dafür, die wir sonst nicht tun würden. Wozu soll ich das machen? Wenn jemand gerade keinen Bock auf Orcas hat und das ist viel, oder zum Beispiel bei mir ist es so mit Autos. Autos interessieren mich null. Lass mich in Ruhe mit Autos. Deswegen kriege ich da auch nichts auf die Reihe, weil es mich nicht interessiert.
Ja.
Wenn Interesse da ist, kommt doch so viel ja, dann ziehe ich mir jetzt die Schuhe an. Hauptsache, ich habe jetzt hier meinen Spaß. Und plötzlich werden diese
ganz
Dinge
genau
zu einer Riesenbürde werden. Zum Beispiel früh aufstehen, wenn ich nicht weiß, wofür. Ist doch was ganz anderes als, ja, heute stehen wir um 5 auf, weil wir gehen auf die Reise und ich freue mich drauf. Dann stehe ich doch ganz anders früh auf.
Ja.
Und das macht die Freiwilligkeit.
Richtig. Und dann partizipieren sie.
Ja.
Freiwillig.
Absolut.
Und das ist es ja.
Genau. Das wird definitiv noch ein zweiter Podcast, Katharina.
Ja, ich glaube auch.
Frag mal deinen Rektor. Frag mal den Rektor, wie er ihn fand und ob es ein paar Themen gibt,
ja,
die wir noch reden.
Mache ich.
Und dann reden wir darüber. Jetzt ist natürlich schon eine Stunde rum. Und die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Menschen ist natürlich sehr gering. Auch so ein Thema.
Wieso denn bloß?
Ja, und ich finde, das ist übrigens auch ein Thema, was ich mir wünsche, was in die Köpfe von Schulen kommt, dass ein 45-Minuten-Takt oder ein Stundentakt, wenn mich etwas begeistert, sind 45 Minuten nichts. Wenn mich etwas langweilt, sind 45 Minuten absolut wochenlange Qual. Das ist einfach so.
Ja. Ja.
Es ist ich hoffe, der Podcast war eine Sekunde und hat begeistert.
Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen. Ich bin selbst sehr aufgeregt. Denn hiermit ist jetzt öffentlich, dass meine Kinder nicht zur Schule gezwungen werden.
Das war es vorher noch nicht in der Form?
Nein.
Herzlichen Glückwunsch. Was für ein Mut.
Dankeschön.
Hiermit ist öffentlich, dass deine Kinder nicht zur Schule gezwungen werden.
Richtig.
Prost.
Prost. Darauf trinken wir ein bisschen Kräutertee.
Danke, liebe Katharina.
Halleluja, ja.
Ja.
Wahnsinnig gern.
Also ihr, die den Podcast gehört habt, wenn Kommentare kommen, bitte respektvoll. Ich glaube aber, dass es wirklich gut tun kann, wenn ein bisschen Kommentare kommen, wenn ein bisschen was passiert in der Richtung, auch von den Menschen, die noch drinstecken und nicht wissen, wie, also dass wir miteinander in Dialog gehen. Und das ist ja auch, unser beider Anspruch, nicht Schule zu verteufeln. Es geht hier nicht um richtig und falsch.
Ja, absolut nicht.
Danke, liebe Katharina. Bis zum nächsten Podcast.
Bis zum nächsten Mal.